Robert Jones, der Rektor von St. Stephens, blickte die Hände in den Hosentaschen, eine Angewohnheit, deren wegen er seine Schützlinge regelmäßig rückte, zum Fenster seines Büros hinaus. Unten sah er Schüler, die die Chapel Lawn, die Rasenfläche vor der Schulkapelle, auf dem Weg zu und von den Unterrichtsstunden überquerten. Seine Hände waren schweißnass, sein Herz klopfte seit dem Unfall, noch immer wie wild vom Adrenalin. Es gab jede Menge potenzieller Albträume für einen Schulleiter, in dessen Obhut sich Hunderte von Jungen und Mädchen im Teenageralter befanden. Drogen, Schüler, die andere schikanierten, und in diesen Zeiten gemischt geschlechtlicher Internate natürlich das nicht zu bändigende Phantom Sex. Während seiner 14 Jahre als Leiter von St. Stephens hatte Jones es in unterschiedlichster Form mit allen zu tun gehabt. Doch jene Krisen waren nichts verglichen mit dem, was sich vergangenen Freitag ereignet hatte. Dies war der schlimmste Albtraum eines jeden Rektors, der Tod eines seiner Schüler. Wenn es eine sichere Methode gab, den Ruf einer Schule zu ruinieren, dann diese. Wie genau der Junge gestorben war, spielte dabei fast keine Rolle. Robert Jones stellte sich Horden von Eltern vor, die auf der Suche nach einem geeigneten Internat St. Stephens von ihrer Liste strichen. Doch Jones schöpfte Trost aus der mehr als 400-jährigen Existenz von St. Stephens. Bei der Sichtung der Schulaufzeichnungen hatte er festgestellt, dass solche Tragödien schon früher passiert waren. Möglicherweise würde die Zahl der Schüler sich vorübergehend reduzieren, aber im Laufe der Zeit würde das, was vergangenen Freitag geschehen war, in Vergessenheit geraten. Der letzte Tod eines Schuljungen hatte sich 1979 ereignet. Besagter Junge war tot im Keller aufgefunden worden. Er hatte sich mit einem Strick, den er an einem Haken an der Decke befestigte, erhängt. Dieser Vorfall war mittlerweile Schullegende. Die Kinder erzählten sich gern, dass der Geist des Jungen Fleet House heimsuche. Der kleine Rory Miller hatte selbst wie ein Gespenst ausgesehen, als man ihn nach einer ganzen Nacht aus dem Keller befreite, gegen dessen Tür er gehämmert hatte. Charlie Cavendish, zweifellos der Übeltäter, hatte wie üblich alles geleugnet und es, schlimmer noch, sogar amüsant gefunden. Robert Jones schauderte. Er hätte sich gewünscht, über den Verlust seines jungen Lebens trauern zu können, musste jedoch feststellen, dass ihm das nicht gelingen wollte. Dieser Junge hatte von Anfang an nur Ärger gemacht, und seines Todes wegen war seine eigene Zukunft als Rektor nun ungewiss. Er war 56 und hatte sich darauf gefreut, in 4 Jahren bei vollen Altersbezügen in Pension gehen zu können. Wenn er nun dazu gezwungen wäre, seinen Abschied zu nehmen, konnte er kaum auf eine andere Anstellung irgendwo sonst hoffen. Bei der Krisensitzung des Schulbeirats am vergangenen Abend hatte er seinen Rücktritt angeboten. Doch der Beirat hatte ihm den Rücken gestärkt. Cavendishs Tod war ein Unfall gewesen, hatte natürliche Ursachen gehabt. Der Junge war an einem epileptischen Anfall gestorben. Das war Jones' einziger Hoffnungsschimmer. Solange die amtliche Untersuchung eine natürliche Todesursache ergab und es gelang, die Berichte in den Medien auf das Wesentlichste zu reduzieren, ließ sich der Schaden möglicherweise begrenzen. Aber solange das nicht der Fall war, hingen sein Ruf und seine Zukunft am seidenen Faden. Man hatte versprochen, ihn am Vormittag anzurufen. Da schrillte das Telefon auf seinem Schreibtisch. Er schaltete laut. »Ja, Jenny?« »Die Rechtsmedizin für Sie.« »Stellen Sie durch.« »Mr. Jones?« »Am Apparat. Malcolm Glenister von der örtlichen Rechtsmedizin. Ich wollte die Ergebnisse der Obduktion mit Ihnen besprechen, die gestern an Charlie Cavendish durchgeführt wurde.« Jones schluckte. »Schießen Sie los.« Der Pathologe ist zu dem Schluss gekommen, dass die Todesursache kein epileptischer Anfall, sondern ein anaphylaktischer Schock war. Verstehe. Der Rektor schluckte noch einmal und räusperte sich. Wodurch herbeigeführt? Wie Ihnen sicher bekannt ist, steht in seiner Krankenakte, dass er hochallergisch auf Aspirin war. In seinem Blut befanden sich 600 Milligramm, was 2 rezeptfrei erhältlichen Tabletten entspricht. Jones' Mund war so trocken, dass er kein Wort herausbrachte. Abgesehen von Epilem, das Charlie täglich gegen die Epilepsie einnahm, und einem geringen Alkoholspiegel, konnte der Pathologe nichts feststellen. Der Junge war kerngesund. Robert Jones fand seine Stimme wieder. »Und was geschieht jetzt?« erkundigte er sich. »Uns ist nun klar, wie er starb. Erhebt sich die Frage, warum? Seine Eltern sagen, Charlie wusste um seine starke Aspirinallergie, von Kindesbein an. Er muss die Tabletten versehentlich geschluckt haben. Eine andere Erklärung gibt es nicht, oder?« »Ohne Kenntnis sämtlicher Fakten steht es mir nicht zu, Spekulationen anzustellen. Doch da wären in der Tat ein oder zwei ungeklärte Fragen. Ich fürchte, es wird polizeiliche Ermittlungen geben.« Der Schulleiter spürte, wie das Blut aus seinem Gesicht wich. »Aha. Wie wird sich das auf den Tagesablauf der Schule auswirken?« »Das müssen Sie mit dem zuständigen Beamten besprechen.« »Wann kommt die Polizei?« »Schon bald, denke ich. Sie wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. Auf Wiederhören.« »Auf Wiederhören.« Als Jones den Lautsprecher ausschaltete, war ihm schwindlig. Er atmete 3 oder 4 Mal tief durch. »Polizeiliche Ermittlungen?« Er schüttelte den Kopf. »Das war die schlimmste denkbare Nachricht.«